Und jetzt wollen wir in unsere neue Predigtreihe starten. Der Himmel trifft die Erde. Vor einiger Zeit habe ich von einem Missionar gehört, der sich aufgemacht hatte mit seinem Team, um auf einer Insel im Pazifik einem bislang unerreichten Stamm die Botschaft von Jesus zu bringen. Und der Leiter des Teams berichtete davon, dass die Stammesmitglieder immer wieder Opfergaben auf einen hohen Berg schleppen mussten, um damit dort ihrem Hauptgott zu ehren, ihn anzubeten. Und es war extrem anstrengend, besonders für die Alten in diesem Stamm und für die Kranken. Und die Missionare nutzten die Gelegenheit und fragten die Dorfbewohner, hört mal, was wäre, wenn ihr nicht mehr auf diesen Berg hochsteigen müsstet, weil Gott selber herunterkommt? Und die guckten ihn ganz ungläubig an und sagten, das wäre viel zu schön, um wahr zu sein. Aber es ist wahr. Es ist wahr. Und genau darum geht es an Weihnachten. Gott steigt herab. Ja, Religionen drehen sich immer um die Frage, wie Menschen ihren Weg zu Gott machen können. Die Botschaft des christlichen Glaubens ist genau andersherum. Gott macht sich auf, um zu uns zu kommen. Und wir beginnen heute eben mit dieser Predigtreihe, die uns durch die Advents- und Weihnachtszeit begleiten wird. Und wir werden uns an 6 Sonntagen mit insgesamt 18 Versen beschäftigen. Also nicht sehr viel Text, aber Georg und ich und wir als Älteste, wir glauben, dass es sehr tiefgehender Text ist. Und es ist der Prolog des Johannes. Es sind die ersten 18 Verse des Johannesevangeliums, die wir uns anschauen werden. Und weil eben in diesem Text genau das passiert, was wir in dem Titel unserer Predigtreihe versucht haben festzuhalten. Der Himmel trifft die Erde. Ja, hier spricht Johannes darüber, wie der Himmel herabkommt. Deshalb beginnt er ganz oben in der Ewigkeit bei Gott und kommt Schritt für Schritt näher zu uns, bis in Vers 14 die wohl krasseste und unglaublichste Aussage überhaupt gemacht wird. Das Wort wurde Fleisch. Ja, Johannes 1, Vers 1 bis 18 ist ein ganz besonderer Text, weil er auf der einen Seite sehr einfach ist, typisch für Johannes sprachlich, aber auf der anderen Seite über Dinge spricht, die total geheimnisvoll sind und richtig tief. Johannes hat diesen Text an den Anfang seines Evangeliums gestellt, um gleich zu Beginn klarzumachen, wer dieser Jesus ist, über den er gleich sprechen wird. Ja, die Fußballfans unter uns kennen dieses Gefühl, wenn es so Richtung 21 Uhr geht und dann erklingt die Champions League-Hymne. Und jeder weiß sofort, wenn das Ding erklingt, das wird heute anders. Das ist was anderes als 15.30 Uhr am Samstag. Johannes 1, Vers 1 bis 18 ist die Champions League-Hymne der Bibel. Wenn man sich das hier durchliest, merkt man, okay, über den hier gesprochen wird, der ist anders. Der ist größer. Der ist besonders. Er überragt alles. Er ist absolute Champions League. Und wir wollen uns heute die ersten 3 Verse dieses Textes anschauen. Und ich möchte die einmal für uns lesen. Johannes 1, die Verse 1 bis 3. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Ja, Johannes beginnt sein Evangelium mit einem echten Paukenschlag, indem er 2 Dinge über Jesus sagt. Und es sind Dinge, die die Größe und die überragende Transzendenz von Jesus zum Ausdruck bringen. Dieser Jesus, so sagt uns Johannes, ist das Wort vor aller Schöpfung und der Schöpfer aller Dinge. Das Wort vor aller Schöpfung und der Schöpfer aller Dinge. Und das sind auch die beiden Punkte, die wir uns jetzt gemeinsam ansehen wollen. Das Wort vor aller Schöpfung. Es gibt keine Person, über die so viel geschrieben, so viel nachgedacht und diskutiert wurde und wird wie Jesus. Es ist nicht nur im westlichen Kontext fast unmöglich, jemanden zu finden, der noch nie irgendetwas von Jesus gehört hat. Sein Name durchzieht die Weltliteratur. Seine Geschichte bewegt Milliarden von Menschen. Seine Worte prägen bis heute unsere Kultur. Ja, wir werden wahrscheinlich nur sehr schwer einen Menschen finden in unserer Umgebung, der keine Meinung darüber hat, wer dieser Jesus ist oder war. Ja, Menschen werden ihn für einen großen Religionsgründer halten, für eine sehr inspirierende Persönlichkeit, einen der bedeutendsten Lehrer der Weltgeschichte. Andere sehen in ihm eine riesige Gefahr wegen seines exklusiven Wahrheitsanspruchs. Und auch wenn wir in die Geschichte schauen, werden wir entdecken, dass Menschen sehr unterschiedlich über Jesus gedacht haben. Muslime halten ihn für einen großen Propheten. Gandhi sah ihn auf der Stufe mit Krishna und Mohammed. Und Gorbatschow nannte ihn den ersten Sozialisten. Wer ist Jesus für dich? Was denkst du über ihn? Diese Frage ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, die du dir stellen kannst. Weil die Antwort darauf sich extrem auswirken wird, wie du lebst. Johannes, der 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs war, verrät uns gleich zu Beginn seines Berichts, was er über diesen Jesus erkennen durfte. Er gibt uns gewissermaßen die Antwort auf die Frage, wer Jesus wirklich ist. Und diese Antwort hat es in sich. Das, was Johannes hier sagt, könnte nicht größer sein. Es könnte nicht gewaltiger sein. Seine Aussagen malen ein Bild von absoluter Transzendenz, von atemberaubender Größe. Johannes stellt uns einen Jesus vor, der so groß ist, dass wir es uns nicht leisten können, ihn zu ignorieren. Johannes beginnt sein Evangelium ganz anders als die anderen Autoren. Ja, vielleicht habt ihr mal, wenn ihr die anderen Evangelien kennt, was dort passiert. Ja, Markus beginnt sofort mit dem Dienst Jesu. Matthäus beginnt mit einem Stammbaum Jesu, der bis zu Abraham zurückgeht. Lukas mit einem Stammbaum, der bis zu Adam geht. Johannes beginnt in der Ewigkeit. Schaut mal, was er schreibt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Das klingt schon ganz schön geheimnisvoll für uns, oder? Was soll das überhaupt bedeuten mit diesem Wort? Ja, es ist das griechische Wort Logos. Und in der griechischen Philosophie, jetzt müsst ihr mal kurz mit mir mitkommen, in der griechischen Philosophie sprach man häufig von dem Logos und man meinte damit ein unpersönliches, ordnendes Prinzip hinter allen Dingen. Ja, man beobachtete die Welt, erkannte die Ordnung und die Struktur und schloss daraus, es muss einen Logos geben, ein rationales, ordnendes Prinzip, das dafür zuständig ist, alles in Ordnung zu halten. Nun, Johannes war kein Grieche, er war Jude. Und deswegen war sein Verständnis vom Logos jüdisch geprägt, hebräisch geprägt. Er war als Jude aufgewachsen und das Wort Gottes hat schon im Alten Testament eine große Bedeutung. Das Wort Gottes steht im Alten Testament für Gottes Handeln. Gott erschafft durch sein Wort, er rettet durch sein Wort und er zeigt sich durch sein Wort. Das Wort steht für Gottes perfekte Selbstoffenbarung. Und Johannes sagt uns in diesen ersten 2 Versen 3 Dinge über dieses Wort. Schaut mal rein. Es ist ewig. Es ist eine Person, die in Beziehung zu Gott lebt, existiert. Und dieses Wort ist selbst vollkommen Gott. Und es ist so, als würde Johannes in diesen ersten Versen von Zeile zu Zeile sich steigern. Dieses Wort ist ewig. Dieses Wort steht Gott gegenüber. Dieses Wort ist vollkommen Gott. Und etwas später macht Johannes klar, dass dieses Wort niemand anders ist als Jesus. Jesus ist dieses Wort. Er ist die perfekte Offenbarung Gottes, denn als Sohn Gottes ist er das vollkommene Spiegelbild seines Vaters. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Ja, ein Theologe namens Arthur Pink, also nicht die Sängerin, hat einmal gesagt, Jesus offenbart die Gedanken Gottes, er bringt den Willen Gottes zum Ausdruck, er spiegelt Gottes Perfektion wider und er macht Gottes Herz sichtbar. Das ist Jesus. Und Johannes spricht hier von Jesus und verrät uns etwas über seine ewige Existenz, seine unfassbare Identität und sein überragendes Wesen. Und diese 3 Dinge sollen wir wissen über Jesus. Erstens, Jesus war schon immer. Ja, es gab in der alten Kirche in den ersten Jahrhunderten einen Mann namens Athanasius und er hat gesagt, es gab niemals eine Zeit, in der Jesus nicht war. Bevor irgendetwas war, war Jesus. Und Jesus selber bringt das mit diesem tollen Satz zum Ausdruck: Ehe Abraham war, bin ich. Ehe Abraham war, bin ich. Er ist ewig. Das Wörtchen war, das kannst du dir unterstreichen in deiner Bibel, im Anfang war das Wort, das hat im Griechischen eine Form, die bedeutet kontinuierliches Sein. Es ist immer. Er war immer. Jesus war schon immer und nicht nur das, jetzt kommt das Zweite, Jesus lebt schon immer in Beziehung zum Vater. Ja, Johannes schreibt, und das Wort war bei Gott. Wörtlich steht da so etwas wie, das Wort war zu Gott hin. Das heißt, das sind zwei Personen, die sich gegenüberstehen und sich anschauen. Was sagt Johannes damit? Dieses Wort, er unterscheidet es von Gott erstmal und sagt uns, dass Jesus aber dieses Wort eine Person ist, die schon ewig in einer perfekten Beziehung zu Gott lebt. Ja, Jesus lebt als Sohn Gottes, als zweite Person der Dreieinigkeit von Ewigkeit her in Beziehung zum Vater. Von Ewigkeit her gibt es in Gott Vielfalt. Es ist ein Gott, der sich in drei Personen offenbart. Und diese Beziehung ist von größtmöglicher Liebe, Harmonie und Freude erfüllt. Das ist das Zweite. Und jetzt kommt der dritte Satz, den Johannes sagt, und das Wort war Gott. Wörtlich steht da, und Gott war das Wort. Ja? Mit anderen Worten, Jesus, der Sohn Gottes, ist vollkommen Gott. Er ist nicht gottähnlich und auch nicht ein Gott, so wie unsere Freunde von den Zeugen Jehovas manchmal behaupten. Nein, Gott war das Wort. Er ist vollkommen Gott. Vater und Sohn und auch Geist sind der Person nach unterschieden, dem Wesen nach aber gleich. Und deshalb konnte Paulus über Jesus schreiben, denn es gefiel der ganzen Fülle Gottes, in ihm zu wohnen. Und deshalb haben unsere Geschwister in der frühen Kirche mutig über Gott bekannt, über Jesus, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Ja, merken wir, was Johannes hier macht? Gleich zu Beginn führt er uns sozusagen in himmlische Sphären und möchte uns damit klar machen, wer Jesus ist, dieser Mann, über den er gleich schreiben wird. Und er möchte, dass seine Leser genau das Gleiche über diesen Jesus erkennen. Der Johannes gibt uns einen Jesus, dessen Größe alles überragt, dessen Transzendenz jede menschliche Vorstellung übersteigt. Er gibt uns einen Jesus, der hoch über Raum und Zeit steht, der als Sohn Gottes schon immer war. Und als ewiger Gott die eine alles bestimmende Realität ist. Wer ist Jesus für dich? Tatsache ist, für die meisten unserer Mitmenschen, vielleicht auch für dich, ist und bleibt Jesus ein außergewöhnlicher Mensch. Vielleicht einer der wichtigsten Lehrer und Denker, die jemals gelebt haben. Und ich finde es so toll, was C.S. Lewis mal an einer Stelle geschrieben hat. Ich habe ein längeres Zitat für euch mit, aber ich finde es so gut, was er hier sagt. Hier versuche ich, die Leute daran zu hindern, diese wirklich törichte Sache zu sagen, die Aussage, die viele über ihn, also Jesus Christus, machen. Ich bin bereit, Jesus als einen großen Morallehrer anzuerkennen. Aber seine Behauptung, Gott zu sein, kann ich nicht hinnehmen. Das ist genau das, was wir nicht sagen dürfen. Entweder war und ist dieser Mann der Sohn Gottes, oder er war ein Verrückter oder noch Schlimmeres. Sie können ihn als einen Narren den Mund stopfen, Sie können ihn anspucken und ihn als einen Dämon töten, oder Sie können zu seinen Füßen niederfallen und ihn als Herrn und Gott nennen. Aber lassen Sie uns nicht irgendeinen herablassenden Unsinn darüber aus dem Ärmel schütteln, dass er ein großer menschlicher Lehrer war. Diese Alternative hat er uns nicht gelassen. Diese Alternative hat Jesus uns nicht gegeben. Das hat er nicht beabsichtigt. Und es ist so wahr, was Lewis hier sagt. Jesus hat uns nie die Option gegeben, ihn einfach nur als ersetzbaren Lehrer anzunehmen. Er ist nicht gekommen, um uns einfach ein paar gute Werte oder Ideale zu vermitteln. Er ist das ewige Wort vom Vater. Er ist vollkommen Gott, der alles bestimmt und über allem thront. Und glaub mir, das ist die wirklich gute Nachricht von Weihnachten. Warum ist das eine gute Nachricht? Gott selbst kommt herab. Ganz einfach, die Schlucht, in die wir uns durch unsere Sünde gestürzt haben, ist zu tief, als dass wir selbst oder andere Menschen uns daraus retten könnten. Unsere Schuld ist zu groß für uns oder für irgendeinen Menschen. Die Wunden, die unsere Sünde aufgerissen hat, in unseren Herzen, in unserem Leben und unseren Beziehungen, die sind zu dramatisch, als dass wir oder irgendein Mensch sie heilen könnte. Was wir brauchen, ist, dass Gott selbst in unser Elend hineintritt, um uns herauszuheben. Und genau das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott kommt herab. Und deshalb ist es ein Fest der Freude. Deshalb. Wer ist Jesus für dich? Ich will diese Frage auch ganz bewusst mal an uns Christen richten. Wer ist Jesus für dich? Und ich will die Frage mal anders formulieren. Wie groß ist dein Jesus? Wie groß ist der Jesus in deinem Kopf, in deinem Herzen? Ist es dieser Jesus? Ja, ist uns bewusst, dass unser Bild von Jesus direkte Auswirkungen auf unser Leben hat? Das Bild, das ich von Jesus habe, wird Konsequenzen für mein Herz und für meine Entscheidungen haben. Es wird sich darauf auswirken, ob ich Jesus nachfolgen werde und wie ich ihm nachfolgen werde. Ja, wenn Jesus für mich nur ein König neben anderen Königen ist, wenn er für mich nur ein Gott neben anderen Göttern ist, nur eine Stimme neben anderen Stimmen, dann wirst du ihm immer nur mit halbem Herzen nachfolgen. Du wirst ihm immer nur mit halbem Herzen dienen und lieben. Aber Johannes möchte, dass wir neu begreifen, wer dieser Jesus ist. Er ist der lebendige Gott. Der allmächtige Herrscher und König von Ewigkeit, der war, ist und sein wird, der alles, ausnahmslos alles, souverän bestimmt und regiert, der über sich selbst sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Ist dein Jesus so groß, dass er fähig ist, alles andere in deinem Leben in den Schatten zu stellen? Herr Johannes beginnt sein Evangelium mit diesem Bild von Jesus, um unsere Herzen mit Anbetung zu erfüllen, mit Staunen und Begeisterung. Wir sollen wie Thomas am Ende des Johannesevangeliums vor dem auferstandenen Christus auf die Knie fallen, auf unser Gesicht und ausrufen, mein Herr und mein Gott. Die größte Krankheit deines und meines Herzens, glaub mir, ist ein zu kleines Bild von Jesus. Ein zu kleines Bild von Jesus. Deshalb glauben wir den Lügen, außerhalb von Jesus gäbe es für uns noch mehr. Deshalb machen wir Kompromisse, wenn es darum geht, ihm nachzufolgen. Und glaub mir, du brauchst einen großen Jesus, um zu überleben in dieser chaotischen Welt. Du brauchst einen großen Jesus. Wir haben gerade gesungen, die Hoffnung, die den Test der Zeit besteht. So eine Hoffnung kann nur ein Jesus geben, der über der Zeit steht. Diesen Jesus brauchst du. Diesen Jesus, der vollkommen Gott ist und dir deswegen vollkommene Erlösung geben kann. Diesen Jesus, der für dein Versagen im Hier und Jetzt dich schon von Ewigkeit her geliebt hat. Du brauchst diesen Jesus, der in diesen chaotischen Zeiten, von dem du weißt, dass er in diesen chaotischen Zeiten über der Zeit steht. Johannes zeigt uns einen Jesus, bei dem du dir sicher sein kannst. Egal wie groß deine Sünde ist, egal wie groß dein Versagen ist, egal wie groß deine Angst und deine Herausforderungen sind, dieser Jesus ist größer. Er ist größer. Und diesen Jesus brauchen wir. Wir brauchen keinen Taschen-Jesus und auch keinen Knet-Jesus. Wir brauchen diesen Jesus. Und weißt du, wenn du diesen einen Vers glaubst, glaub mir, wenn du Johannes 1, Vers 1 glaubst, dann hast du keine Wahl, irgendetwas anderes, was dieser Jesus sagt, nicht zu glauben. Wenn das stimmt, was Johannes hier sagt über Jesus, überleg mal, das ist Gott. Das ist der Sohn Gottes, der allmächtige Sohn Gottes. Und wenn du Ja sagst zu diesem Vers, Johannes 1, Vers 1, dann kannst du nicht mehr ignorieren oder zur Seite schieben, was dieser Jesus an einer anderen Stelle sagt oder von dir fordert. Dann kannst du auch keine Verheißung, die er dir gibt, zur Seite schieben. sondern du kannst wie Nathanael ein paar Verse später ausrufen: Du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels, ich folge dir nach. Ich folge dir nach. Und du wirst ihm folgen, auch wenn es schwer wird, weil du weißt, er ist Gott. Wir brauchen einen großen Jesus. Und Johannes geht jetzt noch einen Schritt weiter. Er spricht nicht nur über das Wesen Jesu, sondern auch über seine Beziehung zur Welt. Und damit kommen wir zu Vers 3, wo Johannes Jesus als Schöpfer aller Dinge beschreibt. Ja, Johannes geht weiter in Vers 3 und sagt Folgendes: Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Es gibt einen atheistischen Philosophen in New York, Thomas Nagel. Und Thomas Nagel beklagt schon länger, dass unsere Welt eine neue Religion hat. Und diese neue Religion ist der Naturalismus, sagt er. Die Überzeugung, dass unsere Welt, das Universum, so wie wir es haben, keinen Sinn, keine Bedeutung hat, sondern in sich selbst schon bedeutungslos ist, weil der Ursprung in lebloser, toter Materie liegt. Und das, was Johannes hier sagt, klingt ganz anders. Johannes sagt hier zweimal dasselbe, typisch in hebräischer Weise. Er drückt es einmal positiv aus und einmal negativ. Jesus hat alles erschaffen und es gibt nichts, was Jesus nicht erschaffen hätte. Das ist das, was Paulus in Kolosser 1, Vers 16 und 17 auch schon zum Ausdruck bringt. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Ja, es gibt einen Logos. Es gibt einen Gott, der hinter allen Dingen steht. Aber dieses Logos ist kein lebloses, unpersönliches Prinzip. Es ist eine Person, die alle Dinge zusammenhält, auf die alle Dinge hin geschaffen sind und für die alle Dinge geschaffen sind. Und diese Person ist Jesus, unser Jesus. Jesus ist der Schöpfer dieser Welt, die wir um uns herum wahrnehmen. Er ist unser Schöpfer. Ausnahmslos alles in diesem Universum verdankt seine Existenz diesem Jesus. Alles ist und existiert, weil Jesus es will. Es gibt nichts, was getrennt von ihm, getrennt von seiner Kraft und seinem Willen existieren könnte. Das gilt auch für dich, wenn du nicht an Jesus glaubst. Du bist, weil er es will, weil er es wollte. Und lieber Christ, liebe Christin, ich will, dass du dir das auf der Zunge zergehen lässt. Dein Jesus ist der allmächtige Schöpfer aller Dinge. Er machte die riesigen Berge und Ozeane. Er dachte sich die unendlich vielen Farben und Arten aus. Er bestimmt den Lauf der Planeten und hält doch jede noch so kleine Zelle am Leben. Und weißt du was? Er formte auch dein Gesicht. Er gab deinen Augen ihre Farbe und deiner Stimme ihren Ton. Dein Freund, dein Bruder, dein Erlöser ist auch dein Schöpfer. Und es ist gerade in unserer Zeit beachtlich, was Johannes hier über unsere Welt sagt. Er sagt, diese Welt ist geschaffen und gewollt. Diese Welt hängt nicht willkürlich irgendwo im Universum herum, sich selbst überlassen, sondern sie hängt an dem Willen eines liebevollen Schöpfers. Der Ursprung dieser Welt liegt nicht in toter, lebloser Materie, nicht in der Aneinanderreihung von unglaublich glücklichen Zufällen, sondern sie hängt in dem Willen und Herzen eines persönlichen Gottes. Das ist, was Johannes uns hier sagen will. Der Schöpfer, über den er in Vers 3 redet, ist der Gott, über den er in Vers 1 geredet hat. Es ist ein ewiger, persönlicher Gott, der von Ewigkeit her in Beziehung lebt und regiert als Vater, Sohn und Geist. Das bedeutet, Geschwister, unsere Welt ist das Kunstwerk eines persönlichen Gottes, der in sich selbst schon immer Liebe, Harmonie und Freude erlebt. Und das ist natürlich total konträr zu dem, was um uns herum geglaubt und total selbstbewusst verbreitet wird. Ja, der Naturalismus ist die dominierende Weltanschauung unserer Gesellschaft. Und dahinter steht die Überzeugung, dass für alles, was wir sehen, alles, letztendlich leblose, tote Materie, sehr viel Zeit und unendlich viele Zufälle verantwortlich sind. Es gibt also keinen Sinn, kein Ziel und keine tiefere Bedeutung. Wisst ihr, was mich daran manchmal ein bisschen hibbelig macht, ist, dass ich fürchte, dass sich die wenigsten unserer Mitmenschen der Konsequenzen so eines Denkens bewusst sind. Denn wenn es wirklich so ist, wie sie behaupten, dann stehen wir einem kalten Universum gegenüber. Dann leben wir in einem kalten Universum, in der nichts mehr echte Bedeutung haben kann. In der jeder Schrei nach Gerechtigkeit, jede Sehnsucht nach Frieden und Liebe nicht mehr ist als eine Illusion. Es ist alles nur Materie und Energie. Warum sollte also irgendetwas irgendeine echte Bedeutung haben? Das ist der Preis, den wir zahlen, wenn wir sagen, dass unser Universum im Kern unpersönlich ist. Tatsache ist, jeder Mensch, egal ob Christ oder nicht, lebt so, als sei Johannes 1, Vers 3 wahr. Wir alle leben so. Wir wollen, dass unser Leben Bedeutung hat. Wir wollen, dass die Emotionen, die Empfindungen, die Gefühle, die wir in Beziehungen, in Freundschaften erleben, echt sind, dass sie Bedeutung haben. Dass unsere DNA keinen Streich mit uns spielt oder so. Wir wollen, dass das Bedeutung hat, wenn wir ein Kind in unseren Armen halten. Wir wollen, dass es Bedeutung hat, wenn wir unseren Ehepartner in den Arm nehmen. Wir wollen, dass es Bedeutung hat. Wir wollen, dass unser Einsatz für Gerechtigkeit Bedeutung hat. Dass Gut und Böse tatsächlich etwas bedeuten. Nun, was wäre, wenn unser Universum seinen Ursprung nicht in kalter, lebloser Materie hat, sondern einem Gott, der von sich sagt, dass er schon immer die Liebe ist? Was wäre, wenn diese Welt mit all ihrer Vielfalt und Schönheit Ausdruck der überfließenden Freude ist, die Gott von Ewigkeit her in sich selbst erlebt? Was wäre, wenn über jedem einzelnen Leben das Wort dieses Schöpfers steht, der sagt, du sollst sein. Du sollst sein. Allein der Ursprung unserer Welt in dem Willen eines persönlichen Gottes erklärt unseren Hunger nach Beziehung und Liebe. Unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Bedeutung. Weil der Gott, der selbst ewig in Beziehung lebt, hat uns in Beziehung zu ihm und zueinander geschaffen. Diese Welt reflektiert das Wesen ihres Schöpfers. Sie trägt die Fingerabdrücke ihres Gottes, der von sich sagt, dass er die Liebe ist. Und wisst ihr, das ist die weitere unfassbare Wahrheit hinter Weihnachten. Dieser Schöpfer selbst setzte aus seiner Liebe heraus seinen Fuß auf diese Erde, auf seine Erde, die er sich erdacht hat. Der ewige Gott tritt herab in Raum und Zeit. Er nimmt Begrenztheit an und wird Mensch. Er spürt Hitze und Kälte. Er erlebt Hunger und Durst. Viele von euch werden die große Jesus-Statue in Rio de Janeiro kennen. Über 30 Meter hoch ragt ein steinerner Jesus über Rio. Es gibt einen Satz in den Favelas in Rio, also in den Slums. Die armen Menschen, die dort wohnen, die sagen folgenden Satz: Unser Jesus breitet die Arme aus, aber er umarmt uns nicht. Und wisst ihr? Weihnachten zeigt uns das Gegenteil. Weihnachten zeigt uns einen Jesus, der das gemacht hat. Weihnachten zeigt uns einen Jesus, der nicht einfach nur hoch über allem steht und der Schöpfer aller Dinge ist, sondern der herabsteigt, der mit seinen Menschen, die er geschaffen hat, lebt, lacht, weint und sie in den Arm nimmt. Das zeigt Weihnachten. Er kommt in unsere Wirklichkeit herab, um uns echten Frieden zu schenken und seine Schöpfung wiederherzustellen, um die Beziehung zwischen Gott und Mensch, die wegen unserer Sünde zerbrochen war, zu heilen. Und dazu war er bereit, sich unvergleichlich zu erniedrigen, bis zum Tod an einem römischen Kreuz. Der Himmel trifft die Erde. Dort, wo der Schöpfer zwischen Himmel und Erde hängt, stellvertretend für dich und mich. Dort wurde seine göttliche Liebe sichtbar vor den Augen des Universums. Und ich hoffe, wenn du heute hier bist und kein Christ bist, dass du diesen Jesus kennenlernst. Dass du diesen Jesus annimmst in diesem Leben als deinen König, als deinen Erlöser, als deinen Freund. Denn er ist unglaublich groß und er hat dein Leben in seiner Hand. Und weißt du, Johannes, derselbe Autor dieses Evangeliums, hat ein paar Jahrzehnte später ein anderes Buch geschrieben. Und dort geht es darum, dass er sich damit beschäftigt, was passiert, wenn unsere Welt ihrem Ende entgegengeht. Und dort sieht Johannes diesen Jesus wieder. Und dort sagt er, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen und sein Name heißt das Wort Gottes. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen anderen Namen geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. Das ist Jesus. Das ist das Baby, über das wir in dieser Advents- und Weihnachtszeit reden. Er ist das Wort Gottes. Und dass du heute hier bist oder zugeschaltet hast, ist aus meiner Sicht kein Zufall. Wenn du kein Kind Gottes bist, kein Christ, dann ruft dich dieser Jesus zu sich. Er ruft dich zu sich und fordert dich auf, an ihn zu glauben. Genau wie dieser Thomas, der nicht an ihn glauben wollte, aber dann doch erkennen müsste. Dieser Mann da ist kein normaler Mensch. Er ist mein Herr und mein Gott. Und ich hoffe so sehr für dich, dass du das in diesem Leben erkennst. Weil du wirst es eines Tages zwangsweise erkennen, wenn du vor ihm stehst. Und ich hoffe, dass diese Advents- und Weihnachtszeit neu dazu beiträgt, dich und mich auch als Christen in Staunen zu versetzen, in Staunen über die Größe Jesu, über die Größe deines Königs. Es gibt in dem Kinderbuch Narnia eine schöne Szene, die ich gerne mit euch teilen möchte. Dort begegnet die kleine Lucy dem großen Löwen Aslan nach einer langen Zeit und sie sagt zu ihm, Aslan, du bist größer geworden. Und Aslan antwortet, das kommt dir so vor, weil du älter geworden bist. Nicht, weil du größer geworden bist? Das bin ich nicht, antwortet Aslan. Aber du wirst mich mit jedem Jahr, dass du älter wirst, größer finden. Und mein Wunsch für dich und mich ist, dass wir das erleben mit unserem Herrn Jesus. Dass je älter wir werden im Glauben, je mehr wir ihm näher kommen, je mehr wir wachsen, dass wir erkennen, wie groß er ist und dass er immer größer wird in unseren Augen. Dass wir nicht bei unserem kleinen Jesusbild bleiben, sondern dass Jesus in seiner Größe unser Denken sprengt immer wieder. Unsere Herzen und unsere Köpfe. Das ist, was wir brauchen als Christen und als Gemeinde. Die Größe unseres Königs immer mehr entdecken, damit wir dann voller Leidenschaft auch in dieser Adventszeit singen. König der Ehre, Herrscher der Herrscharen, verschmähst nicht zu ruhen in Mariens Schoß. Gott, wahrer Gott, von Ewigkeit geboren. O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, den König. Amen.